From your fryer to the table, it's a quick trip for crispy fries. But how about a crosstown delivery? McCain SureCrisp fries are designed to go from fryer to container to carrier to passenger seat across town during rush hour down a shortcut that wasn't all that short to a doorstep before they hit the table. And that first bite, the crispiness speaks for itself.
Mmm.
To the last bite, McCain SureCrisp fries go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery.
Aber jetzt bezogen nochmal auf das LDL, also das schlechte Cholesterin. Das sollte nicht zu hoch sein. Wir sind mittlerweile so, dass das LDL-Cholesterin, die Empfehlung dafür zumindest, so gestaffelt sind, je nachdem, welche Risikofaktor man hat noch zusätzlich. Als Diabetiker muss man niedrigeres LDL-Cholesterin einhalten. Da sind wir also jetzt bei Menschen mit einer Durchblutungsstörung des Herzens noch niedrigere. Und wenn man Diabetes und eine koronare Herzkrankheit hat, ist es dann noch niedriger, dann sind wir nachher schon unter 70.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge des Podcasts. Man sieht es wahrscheinlich an meinem T-Shirt, Sunkissed. Ja, wir sind alle sonnengeküsst gerade. Es ist warm draußen, endlich Sommer. Und wir machen aber ohne Sommerpause für euch weiter. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir ganz herzlich Dr. Matthias Riedl.
Ja.
Den ich jetzt Matthias nenne seit der vergangenen Folge. Wir duzen uns und ich stelle ihn trotzdem noch mal kurz vor. Matthias Riedl ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Habe ich was vergessen? Koryphäe in Sachen Ernährung.
Ja, alles klar, genau.
Ja, Matthias, ich war zwischendurch jetzt mal kurz in England wandern und habe mich doch erinnert gefühlt an vor 2 Jahren. Ich war auch vor unserer ersten Podcast-Aufnahme in England wandern und habe mal so geguckt, wie hat sich eigentlich England verändert, wie hat sich das Essen dort verändert. Und ich muss sagen, ich war relativ erschrocken, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele dicke Menschen in England. Also wirklich über die Maßen dicke Menschen. Und wir sind den South West Coast Path gegangen und da begegnen einem natürlich eher weniger dickere Leute. Es waren viele ältere Menschen dabei. Also alle Achtung, die haben sich da wirklich immer die Berge rauf und runter.
Ja, Wandern ist eine richtige Bewegung geworden.
Ja, und das machen auch wirklich Leute, weiß ich nicht, 75 plus teilweise. Mhm. Da war ich wirklich beeindruckt. Aber ansonsten, so essenstechnisch, man kann gut essen in England inzwischen. Man kriegt inzwischen auch gelegentlich Sauerteigbrot. Also nicht Körnerbrot, davon sind sie, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt. Aber es hat sich jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass die Menschen gesünder aussehen oder schlanker geworden sind. Was weißt du von England? Es gibt ja sogar eine Zuckersteuer.
Ja, die Engländer haben eine Zuckersteuer eingeführt und das hat auch dazu geführt, dass gerade bei den Mädchen weniger Übergewicht zu verzeichnen ist. Das ist gut. Und vor allen Dingen aber haben die Hersteller auch ihre Rezepte geändert. Ja, da ist jetzt auch weniger Zucker drin. Ja, es geht ja nicht nur die Zuckeraustausch oder Süßstoffe, sondern es geht auch daran, dass einfach weniger Zucker verwendet wird. Klar, wenn man was besteuert. Und es geht auch mit weniger. Das ist gut, aber England gehört auch mit zur Speerspitze der Übergewichtigen in Europa. Da gehören wir aber auch zu.
Ich weiß. Und trotzdem ist es mehr im Stadtbild, will ich gar nicht sagen. Also wir waren dann zwischendurch auch mal in Bristol. Da ist dann halt auch schon fast Großstadt und da fällt es doch sehr auf. Also
regional unterschiedlich auch noch, das ist auch in Deutschland ja so. Ne? Wir haben tatsächlich da, es gibt auch so einen sozialen Gradienten, was Gewicht angeht, dass das Übergewicht und auch Diabetes am Starnberger See seltener vorkommt und nicht so monströs als in Stadtteilen, wo es wirtschaftlich schlechter geht.
Ist das so. Das ist kein Dickenbashing, was ich betreibe, aber da fühlt sich jetzt ein Zuhörer wahrscheinlich sehr bestätigt. Der hat mir nämlich geschrieben kürzlich und hat gesagt, für einen Podcast über Ernährung und Gesundheit ist die Moderatorin, also sprich ich, völlig ungeeignet. ihr geht es nicht um Aufklärung, sondern darum, die faulen Moppel immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie an allem selbst schuld sind. Also harter Tobak, finde ich.
Wir haben ja immer wieder auch darauf hingewiesen, dass wir in einer ernährungsfeindlichen Umgebung leben. Und dem einen fällt es leichter, in dieser ernährungsfeindlichen Umgebung zurechtzufinden. Man braucht eigentlich einen Führerschein für den Supermarkt, so muss man es geradezu sagen, oder eine bessere staatliche Aufsicht. Das vermeintlich günstige Fertigprodukt ist dann nachher gesundheitlich bedenklich und halt selber gekocht ist manchmal sogar noch günstiger, aber auch gesünder. Aber das ist tatsächlich in dieser Welt, wie sie sich jetzt so entwickelt hat, ganz schwierig, den geraden Weg zu finden. Das verstehe ich.
Ich wehre mich trotzdem gegen den Vorwurf, ich sei nicht empathisch. Also ich bin sehr empathischer Mensch und ich weiß auch, dass es schwierig ist, weil ich das selber ja jeden Tag erlebe, mich gegen Dinge zu entscheiden und für Dinge zu entscheiden. Aber eine Entscheidung ist auf jeden Fall, mich nicht irgendwie eine Woche an den Strand zu legen, das hat auch seine Berechtigung, aber wandern zu gehen, mich aktiv zu betätigen, und das hat unglaublich gut getan. Man fühlt sich dann wie so ein gut geöltes Uhrwerk.
Ja.
Und dann eben auch mal die Fisch und Chips links liegen zu lassen und den gegrillten Fisch zu nehmen oder den gebratenen Fisch. Oder es ist gekocht, auch immer eine eigene Entscheidung, finde ich. Und dazu stehe ich. Das ist nicht empathielos, sondern...
Also letztlich ist es so, ich glaube, es ist mittlerweile in unserer Gesellschaft so, weil es tatsächlich dicken Bashing gibt, sind Betroffene häufig sehr, sehr empfindlich. Das verstehe ich auch. Ne? Und dann ist natürlich jede Erwähnung dann immer, muss man fast schon seine Worte auf die Waage legen, auf die Goldwaage. Es ist so, dass wir aber auch darüber sprechen müssen, wie ernähre ich mich, wie kann ich Übergewicht verhindern. Und klar, es gibt Menschen, die, und das ist auch wissenschaftlich ja bewiesen, dass es so etwas gibt, dass Menschen mit Übergewicht, mit schlechteren Attributen psychisch belegt werden, ihnen wird unterstellt, sie seien faul und so weiter. Allerdings, klar, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Gewicht auch mit Bewegung, wenn es denn geht, auch mit zu beeinflussen. Das sind die kleinen Veränderungen im Leben, die dann auch zum Erfolg führen. Man muss nicht den großen Wurf machen.
Aber
also so ein Wanderurlaub in England ist, glaube ich, nicht jedem möglich.
Nee, aber das reicht auch in der Heide. Ich habe eine Wandergruppe mit Kollegen hier in Hamburg und wir gehen auch gerne in der Heide spazieren. Man muss deshalb nicht weggehen.
Ja, und Wandern ist, das kann ich auch nochmal empfehlen, also ist wirklich eine tolle Sache. Das ist die Erschöpfung danach ist wirklich toll. Man hat was gesehen, gerade Heide finde ich auch super. Mhm. Und es ist ja auch aus unserer Entwicklungsgeschichte so, dass die Menschen keine Hochleistungssportler sind, sondern sie sind Dauergeher. Also Menschen können nicht doll rennen, also im Vergleich zu Tieren. Wir sind gegangen, wir sind Tieren hinterhergegangen, wir haben gesammelt, wir haben uns bewegt. Und das imitiert das Wandern schon sehr gut. Wandern ist eine sehr, sehr gesunde Art des Sports, auch der Fortbewegung. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Außerdem kann man dann abends wirklich mit gutem Gewissen essen, weil man hat richtig was getan. Und die App sagt auch immer, so und so viele Kalorien hast du schon verbrannt und so und so weit bist du gegangen.
Ja.
Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, also auch ich bin ja nicht von Haus aus, ich bin sowieso keine Gazelle, wollte ich immer werden, gelingt mir nicht, und früher war es mir
Du hast auch deine Probleme.
Ja, also aber ich habe vor 2 Jahren gemerkt, es geht halt nicht nur um Körperfülle, das ist ja das eine, mit ein paar Kilo mehr habe ich genauso gut gelebt, war ein paar mehr, aber wenn es an die Gesundheit geht und die Gesundheit beeinträchtigt wird. Und darum geht es ja letztlich auch in unserem Podcast. Es geht ja nicht darum, dass die Leute abnehmen sollen.
Aus optischen Gründen.
Nein, optische Gründe, finde ich, sind, ja.
Persönlich, das muss jeder selber entscheiden.
Ja, das kann man wichtig finden. Ja. Wenn man aber sagt, oh, Hauptsache ich kann essen, was ich will, weil es mir schmeckt, ist das ja auch eine Sache. Wenn einen das aber krank macht, dann, finde ich, muss man
dann
muss man was ändern. Und genau an dem Punkt war ich vor 2 Jahren.
Ja.
Und deswegen finde ich, ja, es ist mühsam und es ist es aber auch wert. Und deswegen mache ich Mut und sage, ich bin nicht empathielos und ich schimpfe auch nicht auf die faulen Moppel. Nein, ich war auch selber mal moppeliger, aber habe festgestellt, wenn ich dabei nicht gesund bleibe, dann muss ich was ändern. Das habe ich gemacht, das tue ich immer noch, und das ist ein bisschen mühsam, das gebe ich zu. Aber es ist es wert.
So. Ja, und schwierig in dieser Umgebung, das stimmt. Und Wandern senkt das Cholesterin. Das ist ja unser
Womit
Thema heute.
Womit wir endlich beim Thema sind, falls ihr wissen wolltet, worum es heute geht. Es geht heute um Cholesterin, weil wir dazu auch immer wieder viele Fragen bekommen und deswegen haben wir eine eigene Folge heute vorbereitet. Ja, Cholesterin. Da gibt es immer das gute und das böse Cholesterin, Matthias. Was ist denn was?
Ja, also Cholesterin sind ja die Blutfette, ja, das, was im Blut schwimmt an Fetten. Und das unterteilt man in LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin. Und diese Werte sind dann entscheidend. Das LDL-Cholesterin sollte möglichst niedrig sein und das HDL kann etwas höher sein. Früher hat man gesagt, je höher, desto besser. Aber es kommt auch auf die Beschaffenheit des HDLs an. Mhm. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das ist dann schon komplexer. Aber jetzt bezogen nochmal auf das LDL, also das schlechte Cholesterin. Das sollte nicht zu hoch sein. Wir sind mittlerweile so, dass das LDL-Cholesterin, die Empfehlung dafür zumindest, so gestaffelt sind, je nachdem, welche Risikofaktor man hat, noch zusätzlich. Als Diabetiker muss man niedrigeres LDL-Cholesterin einhalten. Da sind wir also jetzt bei Menschen mit einer Durchblutungsstörung des Herzens noch niedrigere. Und wenn man Diabetes und eine koronare Herzkrankheit, ist es dann noch niedriger, dann sind wir nachher schon unter 70. Wenn wir unter 100 liegen beim LDL-Cholesterin, ist das sehr gut. Wer aber sonst gesund ist, der kann unter Umständen auch mal höhere LDL-Cholesterinwerte, wenn man sonst keine weiteren Risikofaktoren hat. Es ist sozusagen immer eine individuelle Betrachtung.
Okay, aber gibt es auch so Grenzwerte, die man so generell sagen kann, so wie beim Body Mass Index, bis dann ist es halt irgendwie Untergewicht. Also gibt es sowas auch beim Cholesterin?
Das gibt es auch beim Cholesterin. Also das Gesamtcholesterin sollte unter 200 sein. Mhm. Wenn es da drunter ist, guckt man sich trotzdem noch die Verteilung von HDL und LDL-Cholesterin an. Und da sagt man, das LDL-Cholesterin sollte unter 160 sein. Das HDL sollte höher als 40 sein. Das ist ja das, was wir so als das gute, das bessere Cholesterin bezeichnen. Und wenn man jetzt diese 160 LDL-Cholesterinwert als obere Grenze einmal betrachtet, muss man jetzt aber nicht, kann man nicht sagen, ja, wer automatisch 165 hat, braucht einen Blutfettsenker, sondern das muss man immer im Gesamt betrachten. Gibt es Menschen mit Arterienverkalkung in der Familie oder ist da sogar schon selbst eine Verkalkung? Ist das ein Mensch, der keine Risikofaktoren hat? Dann kann man auch sagen, ja, 165 muss man nicht behandeln. Mhm. Wenn man aber dann Krankheiten hat, die in das Risiko Arterienverkalkung und Herzinfarkt geht, ja, dann wird dieser Grenzwert immer strenger und der ist am strengsten für Menschen schon mit einer Herzerkrankung. Da liegt er nämlich dann bei 55 und das schafft man tatsächlich fast nur mit Medikamenten.
Gibt es denn eigentlich einen Unterschied in der Betroffenheit? Also haben eher Frauen zu hohen Cholesterinspiegel, ja, oder eher Männer?
Genau, richtig. Gute Frage. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Frauen eher ein niedrigeres Cholesterin haben. Das liegt am Hormonhaushalt. Das kippt dann in der Menopause und dann holen sie die Männer auf. Das ist dann so, dass das koronare Risiko, das Herz-Kreislauf-Risiko für Frauen nach der Menopause dann ansteigt. Ja.
Und gleicht sich da dem der Männer an oder sind die immer noch weniger Männer, betroffen?
Ja, die Männer sind, was das Risiko angeht, höher, ja. Und Männer legen dann auch gerade, wenn sie älter sind, enorm mit dem Gewicht zu, was das Cholesterin auch nochmal zusätzlich beeinflusst. Und da ist es so, dass 3/4 der Männer, wenn sie älter werden, dann tatsächlich übergewichtig sind. Und das treibt natürlich auch die Blutfettwerte in die Höhe.
Wann fangen denn die Probleme üblicherweise an? Also ich kenne viele 60-Jährige, die nehmen alle solche Cholesterinsenker. Wie heißt das? Atorvastatin oder so?
Atorvastatin, genau. Ja. Also Statine als Oberbegriff. Mhm. Atorvastatin ist ein Teil. Simvastatin, Pravastatin, die heißen alle Statin. Statine nennen wir sie deswegen. Und die Statine sind tatsächlich eine bewiesene Maßnahme, die Blutfettwerte zu senken, ja. Sie erhöhen ganz minimal das Diabetesrisiko, das ist schon richtig, das muss man sagen. Aber wer es braucht, der sollte sie auch nehmen. Also wenn jemand im hohen Risiko ist, dann sollte er auch die empfohlenen Blutfettsenker nehmen, weil damit kann man das Herz-Kreislauf-Risiko senken. Was allerdings nicht davor entbindet, auch sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich mit Ernährung reißen.
Und wie kommt es denn überhaupt dazu, dass mein Cholesterin zu hoch ist?
Ja, also gibt es verschiedene Gründe. Also wir haben einmal eine sehr starke Vererblichkeit.
Mhm, da hat man dann einfach Pech gehabt.
Genau, richtig. Ja. Menschen, die sind vielleicht schlank und machen Sport und so, haben trotzdem erhöhte Blutfettwerte. Und das ist dann eine genetische Komponente. Da muss man gucken, hat das in dieser Familie tatsächlich auch zu Herzinfarkt und Schlaganfall geführt? Wenn das so ist, dann ist das Risiko auch für diesen Menschen, obwohl er gesund lebt, größer. Und dann würde man eher auch zu einem Statin raten und natürlich noch zu einer weiter optimierten Ernährung. Aber wenn das Risiko in der Familie nicht besteht, dann muss man das nicht unbedingt machen. Aber letztlich kann man das auch selber ausrechnen. Es gibt zum Beispiel so Scores, kann man im Internet eingeben, Cholesterin-Score oder PROCAM-Score, PROCAM-Score. Da gibt man seine Werte ein, wie hoch ist mein Infarktrisiko. Da kommt der Blutdruck rein, der Blutzucker und die Cholesterinwerte. Und dann kann man sich ausrechnen für das Alter sein Herz-Kreislauf-Risiko. Und dann kann man auch sehen, okay, da bin ich noch im grünen Bereich oder schon im roten. So machen das Ärzte eigentlich auch, dass sie das Risiko insgesamt bewerten. Und dabei spielt natürlich alles eine Rolle, auch Rauchen. Rauchen wiederum erhöht sogar die Cholesterinwerte.
Ja. Wieso eigentlich?
Ja,
also es leuchtet einem nicht ein.
Ja, eigentlich. Ich weiß da keine Erklärung für, aber es fällt einfach auf. Ne? Wir nehmen ja auch beim Rauchen eine Fülle von Substanzen zu uns, ein ganzes Füllhorn von Chemikalien. Und das kann sich da dann durchaus so auswirken, ja.
Das ist traurig für alle die aufhören zu rauchen, damit sie gesünder leben, weil sie dann meistens ja erstmal ein paar Kilo zunehmen. Also richtig. Das ist wäre schöner andersrum, ja. Wenn
und das erhöht natürlich auch nochmal wieder die Cholesterinwerte. Mhm. Ne? Das nicht also okay. Ab das Zunehmen.
Ja, ja.
Und wer aufhört zu rauchen, nimmt
jetzt,
zu.
Häufig. Jetzt haben wir ja diese genetische Vererbung sozusagen.
Ja.
Dann rauchen. Was hat's denn, was darf ich denn nicht essen sozusagen, um mein Cholesterin nicht zu erhöhen? Also krankhaft zu erhöhen?
Ja, also tatsächlich Rauchen einschränken, also aufhören am besten, weniger Alkohol, na klar. Also schlechte Fette haben wir da in den hochverarbeiteten Produkten, viel Zucker. Und das führt zur Gewichtssteigerung und damit auch zur Zunahme des Cholesterinspiegels.
Mhm. Kann man denn schlechte Cholesterinwerte zurückdrehen? Also
ja. Also tatsächlich mit der richtigen Ernährung kann man 10-20% Cholesterinsenkung machen. Ich habe erinnere mich an einen Patienten, der 60 Jahre alt war, immer sportlich und der hatte auch eine Durchblutungsstörung, allerdings einen Typ 1 Diabetes. Und auch leicht erhöhte Blutfettwerte und die müssen dann ja richtig runtergedrückt werden auf ein sehr tiefes Niveau. Der hat angefangen, seine Ernährung umzustellen und gleichzeitig fährt er jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Sowas ist immer dann wichtig und ist dünner geworden. Und der konnte seine Cholesterinwerte damit um 30% reduzieren. Das ist gut, das kann man erreichen, wenn man alles richtig macht. Aber nicht jeder kann das erreichen. Es gibt keine Garantie dafür. Mhm. Und wenn man das nicht erreicht, dann sollte man auch eben, weil die Studienlage da ganz klar ist, auch Cholesterinsenker nehmen. Leicht erhöhtes Diabetesrisiko hin oder her. Unterm Strich ist der Effekt positiv.
Wie stelle ich denn eigentlich fest, dass meine Blutfette nicht gut sind? Bei der Vorsorge eigentlich
ja,
nur, oder?
Ganz genau. Jeder Deutsche hat Anrecht, also Deutsche meine ich jetzt nicht auf Nationalität bezogen.
Nee, jeder in Deutschland
Krankenversicherte hat Anrecht. Bei gesetzlich Versicherten ist es so, dass man alle 3 Jahre eine Gesundheitsuntersuchung bekommen kann. Im jüngeren Alter ist das etwas ausgedünnt. Da macht man einmal so eine Suche. Aber wenn man zum Arzt geht und sagt, ich möchte eine Gesundheitsuntersuchung machen, da freuen sich die Hausärzte auch, weil das eine sinnvolle Leistung eben auch ist. Und dort wird der Cholesterinwert bestimmt. Das würde ich jedem empfehlen.
Ab einem bestimmten Alter?
Ja, nein, schon mit 18, 20 sollte man seine Blutfettwerte kennen.
Ja.
Weil, wenn ich jetzt zu den genetischen gehöre und wenn ich das in der Familie habe, ja, dann kann es durchaus sein, dass ich schon früh
dass
was schon, machen muss.
Ja, ja und dass unbedingt. Sie auch schon früh hoch sind.
Ja, ganz genau. Und dann ist es einfach so, das ist so, so ein Infarkt oder auch eine Herz- Durchblutungsstörung, die hat ja einen Vorlauf von 20, 30 Jahren. Und wenn ich dann mit 50 eine Herzdurchblutungsstörung habe, dann ist es nicht über Nacht gekommen, sondern ist es seit dem 20. Lebensjahr langsam losgegangen. Und das ist gut zu wissen vorher. Deshalb rate ich jedem, das einmal zu checken. Und dann weiß man, wofür man seine Ernährung umstellt, wofür man Sport macht, wofür man abnimmt, wofür man das Rauchen einstellt. Das Rauchen ist eben nicht nur ein Punkt, der die Cholesterinwerte steigen lässt, sondern das Rauchen ist auch noch etwas, was das Infarktrisiko selber steigert. Das ist
klar.
Eine der wichtigsten mit Todesursachen in unserer westlichen Welt.
Ich habe ja nicht zufällig hier so ein paar schöne Lebensmittel aufgebaut. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch unterhalten und jetzt wollen wir uns ja gerne mal ein bisschen über Lebensmittel unterhalten, die besonders günstig sich auf das Cholesterin auswirken.
Ja.
Was haben wir hier alles Schönes? Korn-an-Korn-Brot, frisch gekauft beim Bäcker. Dann habe ich hier Kichererbsen. Ich habe gehört, die getrockneten, die man einweicht, seien immer noch besser, weil sie ein bisschen mehr Biss haben als die aus dem Glas.
Ja.
Dann habe ich Augenbohnen, Haferflocken.
Ja.
Und ein paar Öle und Gemüse.
Gesunde Öle, genau. Und ich habe hier noch was, das haben wir da noch nicht, Nüsse.
Nüsse,
tatsächlich,
natürlich.
Genau, Nüsse, Walnüsse, Mandeln, auch Haselnüsse sind super. Ja, und das hat verschiedene Gründe. Das sind nicht nur die gesunden Fette, sondern auch die Ballaststoffe da drin. Das ist also ein durchaus richtig effektiver Blutfettsenker genauso, aber auch die Haferflocken hier. Bei den Haferflocken ist es auch die spezielle Zusammensetzung mit dem Beta-Glucan, was nachweislich eben nicht nur den Blutzucker senkt, sondern auch die Blutfettwerte. Also hat verschiedene Effekte, wo es eingreift, ne? Und dann haben wir natürlich hier die große Bandbreite der pflanzlichen Produkte. Da haben wir gesunde Öle.
Ich habe mal eine kleine Bandbreite mitgenommen.
Ja.
Aber
ja,
ihr müsst euch das andere alles dazu vorstellen, was alles noch dazu gibt. Also hier haben wir jetzt Fenchel, der sehr gut schmeckt, finde ich, als Rohkost. Dann, weil wir ja immer wieder gerne mal über Chicorée reden. Ich liebe ihn sehr, weil er hat auch diese schönen Bitterstoffe.
Ja.
Avocado ist jetzt auch sowas wie Nüsse, was ja viel Fett hat. Nun haben wir uns über Fette ja schon in einer eigenen Folge unterhalten, genauso über Nüsse. Aber auch die Avocado ist ja ein sehr fettes Lebensmittel.
Lebensmittel, richtig.
Trotzdem ist sie gesund.
Richtig. Also die Fettzusammensetzung bei den pflanzlichen Produkten ist eher günstiger als bei tierischen Produkten beispielsweise. Und fettes Fleisch, das führt eher zur Cholesterinsteigerung. Da haben wir jetzt vielleicht das Thema nochmal Ei. Das Ei haben wir hier nicht auf dem Tisch. Beim Ei ist es so, also wenn man mit Eikonsum übertreibt, da als tierisches Produkt, tierisches Lebensmittel, dann kann man da auch ein Problem kriegen. Aber wenn man ein Ei isst am Tag, dann macht es das Problem nicht. Wir sehen auch, dass jeder auf Eier anders reagiert. In Studien konnte man zeigen, dass bei manchen sich der Cholesterinwert gar nicht verändert. Bei anderen sinkt er sogar vielleicht, weil sie satt geworden sind und nichts Falsches essen. Und bei anderen steigt er leicht. Also das Cholesterin wurde immer so auf das Ei projiziert. Mhm. Davon ist man zum Glück weg. Jetzt sagen wir einfach, reduzier die tierischen Fette. Ja, Gemüse. Wobei diese Nüsse eben auch noch Premium sind dabei. Und natürlich Vollkorn, Hafer. Das hat eine positive Wirkung. Es gibt natürlich auch pflanzliche Fette, wie jetzt zum Beispiel Palmfett, was nicht günstig ist. Da muss man sagen, kann ich es generell sagen, dass alle pflanzlichen Fette gut sind.
Wir haben aber Leinöl hier und Olivenöl.
Rapsöl, Algenöl. Ja. Das sind wirklich empfehlenswerte. Fischöl auch. Das sind empfehlenswerte.
Wir haben jetzt keinen Fisch hier, weil es wirklich sehr warm ist heute und ich Angst hatte, dass er uns zergeht oder der anfängt zu stinken, während wir hier sitzen. Mhm. Aber der müsste hier natürlich auch dabei sein, oder?
Ganz klar. Der müsste auch mit dazu.
Was haben wir noch, wir haben ja nicht alles hier, aber wenn du jetzt mal sagen würdest, die 10 Top-Lebensmittel, um Cholesterin positiv zu beeinflussen, können das auch in Gruppen machen? Oder
also das würde ich sagen, kann man gut in Gruppen machen.
Ja.
Dann haben wir hier die Nüsse.
Mhm.
Also 10 ist jetzt sehr viel.
Ja, dann machen wir 5, wenn wir
Gruppen
haben.
Dann
haben wir
ja
nicht einzelne Produkte.
Nüsse,
ja.
Dann haben wir Hülsenfrüchte, Körner, wobei ich da unbedingt auch die extrem guten Haferflocken mit dazu zähle. Und dann haben wir auch noch die große Gruppe der Samen, Chiasamen auch beispielsweise, Leinsamen. Und dann haben wir halt die gesunden Öle.
Mhm.
Und jetzt ist wenn die 6. Gruppe, glaube ich, das Gemüse insgesamt.
Die 5. glaube ich, haben wir.
Also gut, dann sind wir soweit.
Ja.
Also tatsächlich viele Gemüsearten haben eine konkret cholesterinsenkende Wirkung, insbesondere Lauchgewächse.
Mhm.
Da sticht natürlich der Knoblauch hervor und der ja auch in der mediterranen Ernährung eine große Rolle spielt. Tatsächlich ist Knoblauch bewiesenermaßen nicht nur Blutdruck senkend, auch nicht nur Blutzucker senkend, sondern auch Cholesterin senkend.
Stimmt, den habe ich vergessen zu kaufen. Den habe ich natürlich zu Hause im Kühlfach. Habe ich jetzt nicht mitgebracht.
Als Vertreter von Gemüse. Ne?
Okay.
Ja, das wäre dann. Und ganz klar, wir haben hier kein hochverarbeitetes Produkt stehen, weil da ist das alles nicht drin.
Ja.
Weil das, was wir hier haben, das ist alles hochwertig und das ist in solchen hochwertigen Produkten nicht drin.
Aber das würden wir jetzt, also das müssten wir natürlich erstmal kochen. Wir könnten aber Chicorée knabbern, wir könnten uns die Paprika aufschneiden, wir könnten die Avocado essen auf Brot. Ja. Also eigentlich könnten wir hier schon ein kleines Mittagessen draus zaubern nachher.
Genau. Also auch Chicorée beispielsweise oder Radicchio, das mit seinen Bitterstoffen, das hast du gerade gesagt, ne, das wirkt eben nicht nur sättigend, nicht nur blutzuckerregulierend, nicht nur gegen Krebs, sondern solche Gemüsearten haben eben auch eine blutfettsenkende Wirkung. Aber man muss sagen, wenn jetzt ist nicht wie bei Medikamenten. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich esse jetzt Nüsse. Gut, es ist okay, aber das sind hier verschiedene Wirkstoffe und die muss ich alle in die Waagschale legen. Das heißt, ich gehe von verschiedenen Seiten dran. Es ist nicht so, wie ich nehme ein Statin, um die Blutfettwerte zu senken und hier nehme ich halt irgendwie ein Gemüse, sondern man sollte das schon alles machen und dann ist die Wirkung maximal.
Und ich kann auch nicht nur auf die Statine vertrauen, ich muss schon auch meine Ernährung entsprechend anpassen.
Ja, natürlich, weil diese Ernährung hat ja eben nicht nur die blutfettsenkende Wirkung, sondern auch die blutzuckersenkende Wirkung, eine gewichtsregulierende Wirkung, eine blutdruckregulierende Wirkung, das hat ja Knoblauch auch, Gemüse auch. Also da gehen auch noch die anderen Risikofaktoren in die Knie, das macht das Statin nicht. Ja, also
genau.
Ich habe hier mit viele Risikofaktoren der westlichen Welt mit einer Klappe geschlagen und das ergänzt die Statine sehr, 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 sehr wirksam. Ich erinnere mich aber an einige Auftritte auf Kardiologenkongressen, wo ich dann eingeladen war, wo man was über Ernährung hören wollte. Aber das war immer auf den Kongressen dann immer so, dass die Kardiologen dann gesagt haben, ja, ach, das bringt ja nicht viel. Ja, ne, 10-30%. Ist das nichts, ja? Und dann haben wir noch die Seiteneffekte dieser Ernährung und haben sich dann sehr häufig darüber lustig gemacht. Das tun sie jetzt nicht mehr, würden sie jetzt nicht mehr tun. Aber das ist ja auch immer das Problem, dass die Ernährungsmedizin es sehr schwer hatte. Und da habe ich mir aber einiges anhören müssen. Aber man hat mich immerhin eingeladen, um das zu hören. Aber der Vorwurf war dann immer so ein bisschen, ja, wenn du hier mit deiner Ernährung kommst, dann bist du sicher auch gegen Statine. Nein, das bin ich nicht. Aber das war... Also wenn ich über Cholesterinsenkung durch Essen spreche, dann spreche ich über Cholesterinsenkung. Ich müsste sozusagen mal alle 5 Minuten einblenden, aber ich bin nicht gegen Statine. Ja, das unterstellt ihr mir. Und so ist ja Ernährungsmedizin nicht. Ja, Ernährungsmedizin ist eine Ergänzung der anderen Fachrichtung und nicht die Alternative. Ich sage ja nicht, Leute, geht nicht zum Kardiologen und nicht zum Fettspezialisten, sondern kommt zu mir. Das ist ja nicht. Ernährungsmedizin ist für alle Fächer eine Ergänzung.
Jetzt habe ich, weil ich sie ja so liebe, Aubergine hier dazu getan, auch weil die Farbe immer so schön ist. Ist denn die Aubergine für irgendwas besonders gut? Auch wenn sie vielleicht nicht gegen Cholesterin im Speziellen hilft, aber ich esse sie gerade so gerne.
Ja, also die Aubergine als Mittelmeergemüse, auch Bestandteil der Mittelmeerkost, vermutet, dass sie gegen Krebs wirkt, auch Blutzuckerwerte senken kann, also auch bei Diabetikern und auch insgesamt das Herz schützt.
Das freut mich, weil es ist wirklich ein sehr unterschätztes Gemüse, wie ich finde.
Ja, ja.
Also in Deutschland.
Ja, ja, klar.
Italien, Asien, überall wird eigentlich viel mit Aubergine gekocht und man kann sie so wunderbar zubereiten. Sie selber an sich schmeckt jetzt nicht so, man muss halt irgendwas damit machen.
Richtig, man muss was damit machen. Die Griechen machen auch tolle Gerichte damit, auch als eingelegt in Olivenöl.
Ja, wunderbar. Ist in der Türkei übrigens auch, habe ich das auch gegessen.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Oder Parmigiana in Italien mit Mozzarella und Tomate. Also es ist wirklich ganz
total
ganz
lecker. Und
sehr schön, die habe ich heute so reingeschummelt, weil sie so schön ist.
Ran an die Mittelmeergemüse, ne?
Genau. Ja. Und ich finde, im Sommer ist es jetzt wirklich, man kann so viel einkaufen auf dem Markt und auch im Supermarkt in der Gemüsetheke. Es ist einfach wirklich ein Traum gerade.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Aber bevor wir zu einem Rezept kommen, du hast uns sicher eine aktuelle Studie mitgebracht.
Ah, ja. Ja, ich habe eine tolle Studie, die passt ja auch zu deinem Wales-Urlaub. Die ist tatsächlich aus England, erschienen in der Nature Food. Und da haben die herausgefunden, welche Ernährungsmuster passen zur Langlebigkeit. Und das ging so um 10 Jahre plus. oder Minus. Mhm. Ja. Und die haben festgestellt, dass bestimmte Lebensmittel eben mit Langlebigkeit assoziiert sind und andere wiederum nicht. Das sind ja solche Bevölkerungsstudien. Und haben ganz klar zeigen können, es klare Beziehungen gibt zu dem, was wir hier auf dem Tisch liegen haben, nämlich zu Gemüse, Vollkorn, Nüssen. Und eben, wenn man viel Fleisch isst, dann schlägt das ins Gegenteil um. Das zeigte sich da ganz klar. Das hat sich auch auf das Gewicht ausgewirkt. Und klar wurde gesagt auch, also wenn man jetzt jünger ist, um 30 herum, dann habe ich 10 bis 15 Lebensjahre. Und wenn ich älter bin, macht sich das auch noch bemerkbar, auch noch in einer verbesserten nicht nur Lebenserwartung, sondern auch in einer besseren Lebensqualität. Und darum geht das ja, ne? Wir haben ja eine zusätzliche Verringerung der gesunden Lebensjahre. Und mit diesen haben wir nicht nur mehr Jahre, sondern auch mehr gesündere Lebensjahre. Das ist in der Studie auch nochmal klar belegt worden. Das ist auch eine Studie, die wir aus der Recherche von der Ist Dich Gesund haben. Wir werden auch da in der Ist Dich Gesund zunehmend auch auf dieses Thema nochmal eingehen. Und dazu kam eben auch noch, dass diese Ernährung, die uns länger und gesünder leben lässt, auch noch passend ist zur Planet Health Study, die wir auch schon mal hatten, wo wir gesagt haben, das ist die Ernährung, die die Welt verträgt, die die Welt sozusagen noch vertragen kann. Und die ist auch gleich für uns auch gesünder. Also gesund für die Welt und für uns. Beides lässt uns letztlich länger am Netz bleiben. Und das ist nochmal ein sehr schönes Ergebnis, das eben auch nochmal zeigt, dass eine ökologische Ernährung eben auch für uns toll ist.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Dann haben wir natürlich wieder eure Fragen. Und eine, die halt super zum Thema passt, kommt von Gertrud. Sie schreibt, Ernährung hat mich schon immer sehr interessiert. Sie hat in Ernährungslehre maturiert. Ich muss das übersetzen. Es ist also das Abitur, ist die Matura. Schätzungsweise ist Gertrud aus Österreich. Und sie versucht also immer am Laufenden zu bleiben, will jetzt aber zum Thema Cholesterin konkret was wissen. Sie ist 58 Jahre alt, 1,63 groß, wiegt 58 Kilo, ist sportlich, hat vor mehreren Monaten den Kilimandscharo bestiegen. Ich bin beeindruckt. Und ist Ovo-Lacto-Vegetarierin, trinkt kein Alkohol, isst kaum Zucker und fühlt sich vollkommen gesund. Hat aber Migräne, Hashimoto und RLS. Das müssen Sie mir übersetzen.
Restless-Leg-Syndrom, das sind die unruhigen Beine.
Ja, genau. Ja. Und sie hält das eben mit Ernährung und Sport in Schach, diese Beschwerden. Und es gibt keine Herzinfarkte in der Familie. Aber ihre Cholesterinwerte sind eigentlich immer erhöht.
Ja.
Zum Glück das HDL. Und ihr Hausarzt hat ihr jetzt empfohlen, Statine zu nehmen. Oder auf die Ernährung nach Dr. Caldwell-Esselstein umzusteigen.
Das hat der Hausarzt empfohlen.
Genau,
ja.
So, da sie sonst in Kürze einen Herzinfarkt bekommen würde. So, dann hat sie ihre Zahlen hier, 228 HDL, 80 LDL. Habe ich das richtig gelesen? Nee, zusammen.
Ja, sie hat einen LDL-Cholesterin von 149.
Genau, und HDL von 80.
Ja.
Triglyceride bei 59. Sie möchte also keine Statine nehmen und würde jetzt gerne wissen, was Sie davon halten.
Also das Cholesterin ist zu hoch, das LDL-Cholesterin ist auch hoch. Es ist, wenn man sonst gesund ist, wäre es in dem Alter noch verträglich, wenn man kein Übergewicht hat und keine Risikofaktoren hat. Dann wäre das noch verträglich. Also in Kürze von einem Herzinfarkt zu sprechen, halte ich hier für übertrieben. Wenn man das in so den ProChem-Score mal eingibt, dann kommt da jetzt kein exorbitant hohes Risiko raus, wenn da sonst keine Risikofaktoren sind. Ich sehe aber, hier gibt es eine entzündliche Erkrankung, Hashimoto und RLS, also Restless-Leg-Syndrom. Übrigens da auch mal die Anmerkung, Restless-Leg-Syndrom kann auch am Eisenmangel beispielsweise liegen. Migräne, Hashimoto, RLS sind drei Indikationen für eine ernährungsmedizinische Therapie. Das ist jetzt Österreich, aber ich würde mich da in die Behandlung, in eine ernährungsmedizinische Behandlung gegeben. Wir haben sogar noch eine vierte Diagnose, nämlich erhöhte Cholesterinwerte. Mhm. Dieser Fall ist ganz klar, eine Indikation für eine Ernährungstherapie. Esselstyn oder Stein ist ein Amerikaner, der ist ein Hardcore Veganer, Vertreter, er ist ja Chirurg und selbsternannter Präventivmediziner, und wenn man dann im Internet mal guckt, dann verkauft er auch oder empfiehlt Nahrungsergänzungsmittel, und damit ist man spätestens weg. Ja?
Okay.
Da muss man weg vom Seriösen, und gerade aus Amerika schwappt unheimlich viel rüber, und es wird immer noch der Arzt aus Amerika, der kommt, der hat hier immer noch mal mehr. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Aber dann auch Empfehlungen, vegan zu essen, ohne Öl, ohne Avocado, ohne Nüsse, das muss ich nicht mal weiter kommentieren. Das ist milde gesagt Quatsch. Ja, er ist älter, verdient sein Geld damit, und sagen wir mal, lassen wir es damit mal bewenden.
Okay.
Wir brauchen keine Extremisten in der Ernährung, und das hilft ja auch hier, wie wir sehen, nicht, und sie selber, Gertrud, zweifelt das ja auch an. Ich würde die Finger davon lassen, ich würde mich in die Behandlung einer Ernährungswissenschaftlerin, die heißen in Österreich Diätologen,
ja,
begeben, ne, genau, und oder Diätassistentin ist das, je nachdem,
genau.
Und da, wenn man die vier verschiedenen Diagnosen behandeln, und die werden auch besser werden. Also Bange machen bringt hier nichts. Selber vielleicht mal die Werte in den ProCam-Score eingeben, dann kann man sein Risiko selber errechnen und muss sich nicht bange machen lassen.
Dankeschön. Nina hat uns geschrieben, ich ernähre mich vegetarisch mit vielen Nüssen, Hülsenfrüchten, Sojaprodukten, sehr viel Gemüse, ab und zu Käse. Jetzt habe ich mit einer App mal meine Nährwerte ausrechnen lassen, die ich jeden Tag esse. Und da liegt der Proteingehalt bei um die 100 Gramm pro Tag, was mich sehr erstaunt hat. Ich wiege 54 Kilo, bin 47 Jahre alt, mache circa 3 bis 4 Stunden Sport die Woche. Sie hat einen sitzenden Beruf. Frage mich aber, ob das angesichts der gängigen Empfehlungen nicht zu viel ist und ich die Proteine lieber reduzieren sollte.
Großer, gerade bei der Proteindosierung gibt es eine Fülle von Studien. Also wir haben, die Empfehlung liegt ja für dieses Gewicht eher, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung angeht, nicht bei 100 Gramm, sondern bei 50 Gramm. Also ist das Doppelte. Sie liegt bei 2 Milligramm pro Kilogramm und Körpergewicht und Tag. Das ist sehr viel. Das ist die Proteinmenge, die man maximal zu sich nehmen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel Kraftsport macht oder in besonderen Trainingsphasen ist. Das ist okay. Aber jetzt kommt es auch darauf an, und sie vermutet das ja auch richtig, wenn das jetzt überwiegend tierische Proteine sind, dann oder auch jetzt mit viel tierischem Fett, dann ist es halt ungünstiger. Wenn wir pflanzliche Proteine nehmen, dann ist es nicht so ungünstig. Da sehen die Zahlen deutlich besser aus. Und ich weiß auch, dass die Proteinpulverindustrie derzeit Proteinmengen empfiehlt, die nochmal doppelt so hoch sind, und sagt, das ist sogar eher gut. Man muss ganz klar sagen, weil da kriege ich auch immer böse Briefe von der Proteinindustrie. Es ist ja mittlerweile eine Industrie geworden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne,
Pulver
ohne Ende.
Ja, Pulver ohne Ende. Weil, ja. Und dann heißt es natürlich, ja, wenn du davon doppelt so viel nimmst,
da verdiene ich auch doppelt so viel.
Richtig, genau. Und für dich ist es auch gut.
Ja.
Das wird dann behauptet. Aber das Problem ist, wir haben keine Studien, die belegen, dass man über viele Jahre problemlos also 3 bis 4 Gramm pro Kilogramm im Körpergewicht und Tag zu sich nehmen kann, dass es nicht ungünstig ist. Das kommt eben da auf die Eiweißart an. Wir haben diese Studie nicht. Wir haben die Unbedenklichkeitserklärung für so hohe Eiweißdosen nicht. Ich finde hier die 2 schon sehr viel. Muss nicht unbedingt so hoch sein. Das Problem ist, wir wissen nicht, was das langfristig bewirkt. Ja. Da brauchen wir mehr Studien. Die Fachgesellschaften sagen 0,8 bis 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm im Körpergewicht. Langlebigkeitsforscher sprechen sogar von 0,4 Gramm. Die sagen, wenn du weniger Eiweiß zu dir nimmst, dann lebst du länger. Aber also das sind alles Einzelfragmente. Fakt ist derzeit, wenn man alles zusammenzieht, wir haben keine Unbedenklichkeitserklärung für so hohe Eiweißdosierung über Jahrzehnte. Das ist das eine. Und für Menschen mit einer Nierenschwäche, und das sind 10 bis 20% der Patienten, der Menschen in Deutschland, viele wissen es nicht, für die kann es sogar bedenklich sein. Und deshalb würde ich da immer mit Vorsicht dran gehen. Außerdem muss man sagen,
ja,
Eiweiß, wenn es tierisches Eiweiß ist, wird hoch mit CO2-Verbrauch, also Entstehung, hergestellt und ist damit auch nochmal unökologisch. Das muss man auch nochmal so bedenken, ne? Weil es ist ja alles muss ja von irgendwo herkommen.
Scheint bei Nina nicht so der Fall zu sein. Sie schreibt ja von vielen Sojaprodukten, ja, die sie isst.
Ja.
Dann hat uns Gabi geschrieben, ich bin 63 Jahre alt und bin laut meinem BMI normalgewichtig und Nichtraucherin. Ich esse viel Gemüse, Salat und Obst, aber natürlich auch alles andere, wobei ich streng auf Zucker und Ernährung achte. Ich gehe täglich mit meinem Hund 7 bis 8 Kilometer laufen. Ich esse kein Fertigessen, bei mir wird immer frisch gekocht, mein Salat wächst im Hochbeet. Zucker tausche ich vielmals mit Agavendicksaft auf. Es gibt keine Fertigsoßen und keine anderen Fertigsachen. Ich mache tatsächlich noch alles selbst. Alle Achtung. Trotzdem bekomme ich meinen Husten nicht los und ich huste seit 2001, also seit über 22 Jahren. Ich habe mich damals bei meinen Kindern mit Keuchhusten angesteckt und die Ärzte haben das zu spät erkannt. Der Husten ist geblieben. Mehrere Spezialisten haben alles Mögliche ausprobiert, nichts hat angeschlagen. Ich huste am Morgen sehr viel, am Abend etwas, in der Nacht und über den Tag ist es besser. Kaugummi kauen hilft. Und sie fragt jetzt, Dr. Riedel, kann ich ernährungsmäßig noch etwas machen?
Ganz schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Mhm. Also ich nehme an, dass eine Speiseröhrenentzündung ausgeschlossen ist. Das ist ja auch mal eine häufige Ursache. Mhm. Und wahrscheinlich Asthma auch ausgeschlossen. Das hat sie ja hier alles auch gesagt. Was ich dann bei unklaren Symptomen immer empfehle, ist einfach mal zu sagen, die gesamte Ernährung auf den Prüfstand zu stellen. Selbst wenn man meint, ich ernähre mich gesund. Einmal zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich, ich stelle alles auf optimal. Und dann erleben wir häufig, will jetzt nicht sagen Wunder, das ist ja, ne? Aber wir erleben häufig, dass Symptome, die nirgendwo anders besser geworden sind, ganz plötzlich verschwinden.
Mhm.
Deshalb würde ich hier sagen, also natürlich, wenn es eine Sache mit dem Immunsystem ist, dann ist es wichtig, dass Zink, Selen, Eisen, dass alles im richtigen Verhältnis da ist. Nicht wie nur eben Vitamin C, wie viele Menschen eben auch denken. Auf Vitamin A und D, Omega 3. Ich würde mal da zum Ernährungsmediziner gehen, das alles prüfen lassen. Gibt es hier irgendeinen Mangel an Vitamin, Spurenelementen oder Omega-3-Fettsäuren auch, und dann alles, auch Vitamin D, das haben ja ganz viele im Mangel, auch Omega-3-Fettsäuren, und dann alles optimal machen. Man kann auch einmal seine Ernährung in die MyFoodDoctor-App eingeben, quasi als Analyse, ein paar Tage, dann kriegt man das Ergebnis ausgespuckt und dann sieht man, bin ich überall im Optimalbereich. Das ist schon mal ein erster Hinweis darauf. Und wenn das nicht überall optimal ist, dann optimal machen, optimieren. Und manchmal gehen die Beschwerden dann weg.
Mhm.
Wenn nicht, dann nimmt man seine Protokolle daraus und geht damit zum Ernährungsmediziner und sagt, okay, siehst du noch Möglichkeiten? Das esse ich, das ist meine Protokolle, das ist die Auswertung. Damit das schon mal klar ist, dann geht es da schneller. Und dann lässt man das nochmal zusätzlich checken. Das wäre das Vorgehen. Jetzt aus der Ferne ist das immer ein bisschen schwierig, aber sicher kann man da auch was tun. Ich würde da dranbleiben. Sie hat ja eine Infektanfälligkeit mit Erkältungskrankheiten. Da kann es tatsächlich eine Ursache haben.
Ja, vielen Dank.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Und du hast uns doch bestimmt ein cholesterinfreundliches Rezept mitgebracht.
Ganz genau. Und zwar aus dem Glucose-Masterplan. Wir haben im Glucose-Masterplan eben nicht nur die Glucose im Auge, sondern auch die anderen Risikofaktoren. Und dieses Gericht hier senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern auch das Cholesterin. Und das ist Zitronenlachs mit Rosenkohl. Rosenkohl ist mein Lieblingskohl, also einer meiner Lieblingskohle neben.
Aber du weißt schon, dass es das gerade nicht so auf dem Markt gibt, ja?
Ich weiß, genau. Ersetzbar mit anderen Kohlarten, das kann man machen.
Was können wir nehmen? Kann man Brokkoli nehmen? Ist keine Kohlart.
Das könnte man machen, ja. Doch, Brokkoli ist eine Kohlart.
Okay, also Brokkoli wäre sicher super.
Könnte auch Chinakohl nehmen.
Chinakohl.
Ja, also da.
Kann ich auch irgendwie einen Rotkohl einfach nehmen?
Wirsing also, fände ich ganz
Wirsing
toll.
Wirsing ist toll, ja. Wirsing gibt es auch schon wieder frisch. Ja. Spitzkohl ist alles frisch auf dem Markt.
Genau, also das, was so saisonal ist, ne? Also Zitronenlachs mit Rosenkohl. Das ist ja jetzt hier so, dass der roh als Salat, ja, kommt Rosenkohl manchmal bei denen gut an, die ihn gekocht nicht mögen. Ja, also, das ist jetzt tatsächlich Rosenkohl mal als Salat.
Das habe ich
also
tatsächlich noch nie ganz gegessen.
Genau, ja, ja. Das ist, also bei uns wird ja Kohl immer gekocht und so.
Ja.
Muss gar nicht so sein. Und hier in diesem Rezept sind 400 Gramm Kohl verarbeitet. Da sind wir jetzt, wenn wir das durch zwei teilen, schon mit 200 Gramm dabei. Kann auch mehr sein. Und wir haben natürlich mit dem Olivenöl und dem Lachs, was wir da drin haben, ist, wir haben Olivenöl, wir haben Lachs, wir haben Kohl, wir haben Mandeln, ja. Und dann haben wir natürlich noch Essig, klar, Bio-Orange, Pfefferschote, das, und wir haben eben noch Bio-Zitronenschale, da ist dann Pektin drin, macht einen tollen Geschmack und wirkt nochmal cholesterinsenkend. Also es ist ein cholesterin-blutzuckersenkendes Gericht. Zitronenlachs mit Rosenkohl. Und diese Zitronennote ist super.
Wirkt nicht so kompliziert. Kann man,
nein.
Also wieder mal keine Ausrede, dass man sich nicht selber in die Küche stellen könnte. Aber ich weiß, ihr kocht ja alle gern. Und
der Kohl ist roh.
Ja, lecker.
Ja.
Also ich mag das gerne. Aber tatsächlich, ich kenne Rotkohl, ich kenne Weißkohl, ich kenne diese Kohlsorten als Salat. Gibt es auch in Bayern viel. Gibt es eigentlich bei fast jedem kleinen bunten Salatteller.
Genau. Ja.
Aber Rosenkohl als Salat, das kannte ich noch nicht.
Einmal mal ausprobieren.
Aber das ist ja das Schöne, dass ich immer auch für mich ein schönes Rezept mit nach Hause nehme. Ja, dann haben wir es wieder für heute.
Ja.
Und ich freue mich, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann folgt uns gerne auf Insta, in unserem Insta-Kanal So geht gesunde Ernährung. Und du hast auch noch eine Botschaft.
Ja, also es passiert immer ganz viel. Wir recherchieren eben täglich Studien, bereiten es auch für die Ist dich gesund auf. Wer also weiter informiert bleiben will, der folgt mir und unserem Podcast auf Social Media. Und ihr meldet euch vielleicht für den kostenlosen Newsletter bei myfooddoctor.de an. Das ist die Homepage unserer Ernährungstherapie-App. Wohl bekommst, ne?
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.